Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Fans Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und bin heute versammelt mit meiner kompletten Friends-Mannschaft heute, mit Christoph Tripp. Hallo Christoph, schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, hallo Friends.
Hallo Erik, auch schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen.
Und Knut Alleke hat sich eingewählt aus irgendeinem Büro in irgendeinem Standort von McKinsey, was immer geheim bleiben muss. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du es geschafft hast.
Ja, hallo zusammen, hallo Friends, hallo Boris.
Und Frank Vorrat auch wieder dabei. Schön, dass du dabei bist, Frank.
Ja, danke und hallo zusammen.
Heute machen wir endlich mal wieder eine Masterclass, heißt ein Deep Dive in ein ganz bestimmtes Thema. Das letzte Mal hatten wir da das Vergnügen mit Knut, der uns in das Thema Bestandsmanagement, Bestandsoptimierung eingeführt hat. Umfangreich, sehr gut angekommen, ganz tolle Diskussion geworden. Heute shiften wir den Fokus und sprechen über Omnichannel-Logistik im Handel. Und da haben wir natürlich auch einen eigenen Experten, nämlich unseren Professor Dr. Christoph Tripp von der Technischen Hochschule Nürnberg. Christoph, du hast ganze Bücher verfasst zu diesem Thema. Die neueste Auflage erscheint wann? In diesem Jahr, im nächsten Jahr oder weißt du noch nicht ganz genau?
Na, wir haben leichte Verzögerungen gehabt jetzt im letzten Abstimmungsprozess mit dem Verlag. Oktober ist jetzt das offizielle Datum. Wann genau, weiß ich nicht, aber Oktober ist geplant.
Sowas kommt doch niemals vor, oder? Verzögerung? Ich will mir vorstellen, das ist zum allerersten Mal passiert, ne?
Ja, da könnte ich jetzt lange Geschichten erzählen, wieso, weshalb, warum das so ist. Das mal um höflich zu formulieren, es lag weniger an mir.
Ja, aber heute willst du keine Buchvorlesung machen. Das heißt, du zitierst heute nicht Wort für Wort aus deinem Buch, obwohl das natürlich auch super spannend wäre. Vielleicht mal kurze Frage, ja. Wer liest eigentlich heutzutage noch Lehrbücher? Es ist ja ein Lehrbuch, ne? Was du jetzt veröffentlicht in der dritten Auflage. Ist das in erster Linie, sind das in erster Linie Studenten oder auch jemand wie Knut natürlich, der sich alles sowas reinzieht? Wer ist die typische Zielgruppe für Lehrbücher, Christoph?
Ja, das ist ja ein Lehrbuch, ich würde eher sagen, es ist ein Fachbuch. Insgesamt zur Distributions- und Handelslogistik, sprich also für Einzelhandel und Großhandel. Als klar, Zielrichtung ist natürlich in erster Linie mal, ich sag mal, die akademische Welt, so würde ich es mal formulieren. Das heißt, Studierende, natürlich auch Dozenten, alle anderen Wissenschaftler, die da ein Interesse haben, aber natürlich auch Praktika. Das habe ich jetzt auch nochmal unterstützt. Freue mich sehr, dass Per Witten, Aufsichtsrat Otto Group, auch ein Vorwort geschrieben hat, dass das Ganze auch nochmal dokumentiert, dass es sehr anwendungs- und praxisbezogen ist. Also von daher, das sind so die wesentlichen Zielgruppen. Klar ist, verkauft wird so ein Buch sehr, sehr wenig im Printformat mittlerweile, sondern überwiegend über die Bibliotheken der Hochschulen. Das heißt, über Klicks, die dann gemacht werden und dann eben in das PDF reinschauen. Das waren jetzt, glaube ich, bei der zweiten Auflage irgendwie 75.000, 80.000, glaube ich, die das insgesamt eben runtergeladen haben. Also durchaus, man sieht ja immer den Vergleich zu anderen Büchern schon sehr gut. Sonst würde Springer auch nicht sagen, mach nochmal eine dritte Auflage.
Sehr schön, sehr schön. Und inzwischen bist du ja so Mikrofon und so Podcast erfahren. Da kannst du eigentlich so ein Audiobuch machen, ne? Was wir dann auf Audible hören können, oder nicht?
Das können wir ja aus dem Podcast machen. Wir machen einfach aus dem Podcast ein Audible zum Thema Omnichannel.
Ja, genau. Und wer sich das ganze Fachbuch dann letztlich doch nicht durchlesen möchte, der kann ja heute in dieser geballten Form, in dieser Stunde, die wir heute zur Verfügung haben, sich das Thema nochmal ganz gebündelt geben. Das ist ja auch unser Anspruch, dass wir uns knappe Stunde hier Zeit nehmen und wirklich so viel und so tief in ein bestimmtes Thema eintauchen wollen wie möglich. Und auch natürlich noch genug Zeit und Raum lassen für eine Diskussion. Das heißt, Christoph, nimm mal irgendwie so, 20, 25 Minuten, wie auch immer du brauchst, um uns ins Thema einzuführen, damit wir das dann überführen können in eine lebhafte Diskussion zwischen uns Friends hier. Christoph, leg los mit dem Thema Omnichannel-Logistik im Handel.
Ja, super, sehr gerne. Also ich habe mir überlegt, ich versuche das zu strukturieren in drei große Fragen, die ich versuchen möchte zu beantworten. Das eine ist natürlich am Anfang bei so einem Thema immer die Frage, warum ist jetzt das Thema Omnichannel überhaupt wichtig und warum betrifft das die Logistik? Ne, das ist so der erste Teil. Der zweite Teil wäre dann die Frage, was bedeutet das jetzt ganz konkret, insbesondere für das gesamte Backend der Logistik, in dem Fall vor allen Dingen der Distributionslogistik. Und die dritte Frage ist auch sehr interessant. Die würde ich mal so formulieren, zu sagen, welche Modelle ergeben sich denn jetzt daraus eben für mögliche Omnichannel-Umsetzungen in der Handelspraxis. Die versuchen wir jetzt mal so nacheinander abzuarbeiten.
Ja, vielleicht erste kleine Zwischenfrage dazu, Christoph. Ich glaube, solange ich in der Logistik unterwegs bin und auf Konferenzen unterwegs bin beispielsweise, ist das Thema Omnichannel irgendwie präsent. Ne? Es gab schon mal so Phasen, wo wirklich irgendwie nur in allen Konferenzen, sei es Handelskongresse, Handelskonferenzen, aber auch Logistikveranstaltungen, dieses Thema irgendwie überall auf der Agenda hatten. Das ist dann ein bisschen abgeflacht und kommt vielleicht das wieder hoch? Wie heiß ist denn das Thema momentan? Ist das immer noch, und vor allem auch, was hat sich in der Zwischenzeit wirklich viel geändert? Ist die Diskussion gereift? Wie würdest du das beschreiben?
Na, ich glaube, der Trugschluss dahinter ist schon ganz wichtig. Ist auch wichtig, dass du das so ansprichst. Das ist ja die Frage, was versteht man denn eigentlich drunter, ja? Unter Omnichannel und dann auch Omnichannel-Logistik. Und wir erleben das ja alle, dass da viele Begrifflichkeiten, möglichst neue und fashionable Begrifflichkeiten immer wieder neu in den Raum gestellt werden. Die haben dann eine sehr kurze Halbwertszeit und dann wird die neue Sau durchs Dorf getrieben. Und so ähnlich, glaube ich, ist es auch beim Thema Omnichannel. Sag mal, die Entwicklungsstufen waren ja so erst Multichannel, dann kam man das Thema Cross-Channel auf und jetzt stehen wir bei Omnichannel. Viele sagen jetzt schon No-Line und Connected Commerce und was es alles für neue Begrifflichkeiten eben jetzt gibt. Und man hat eigentlich vergessen, dass man erstmal so ein Thema mit Leben füllen muss. Und ich glaube, das ursprüngliche Verständnis hinter den Begrifflichkeiten war vor allen Dingen sehr vertriebs- und marketinggetriebenes Verständnis, wo man immer gesagt hat, man muss die Kanäle aus Vertriebs- und Marketing-Sicht miteinander kombinieren. Und ich habe da eine andere Sichtweise drauf. Ich glaube, wenn man über Omnichannel eben spricht, dann muss man das als ganzheitliches Business-Konzept eben auch verstehen. Das heißt, nicht nur Vertrieb- und Marketing-Kanäle zusammenführen, sondern eben letztendlich im Prinzip eine gesamte Organisation mit allen Prozessen, Strukturen, Systemen, die dahinter stehen. Dazu gehört die Logistik eben auch. Ne? Und da sind wir meines Erachtens noch sehr, sehr am Anfang, wenngleich eben viele jetzt schon wieder ganz viele neue Begrifflichkeiten kreieren, die so in der Welt kursieren. Also man erkennt ja dann doch immer wieder, dass wir dann so gewisse Strömungen haben, die man dann schnell wieder vergisst, ne? Weil die Leute das Thema dann vielleicht irgendwie leid sind, einen Haken dran machen und dann muss natürlich irgendwas Neues kommen. Und ich bin der Meinung, wir müssen erstmal dieses Thema wirklich mit Leben füllen und auch in der Umsetzung dann auch stärker vorantreiben, bevor wir dann schon wieder zum nächsten Punkt gehen. Also für mich ist das Thema in meiner Wahrnehmung, das sieht man eben auch in der Praxis, glaube ich, ich sag mal, wichtiger denn je im Moment.
Klingt sehr vernünftig.
Das hoffe ich.
Sehr gut.
Ja. Vielleicht fangen wir mal damit an, warum das Thema überhaupt relevant ist, ja, und warum wir überhaupt darüber gesprochen haben. Ich glaube, da sind so zwei wesentliche Gründe meines Erachtens, die das Thema eben auch in den letzten Jahren getrieben haben und auch weiter treiben. Das eine ist massive Mengenverschiebungen eben aus dem Stationärhandel in den Onlinehandel. Und das betrifft eben nicht nur den Einzelhandel, sondern auch den Großhandel. Das dürfen wir nicht vergessen, der wird immer ausgeblendet in der Diskussion, aber der gehört natürlich genauso dazu. Das heißt, das Thema ist quasi originär ein Thema für Händler, die eben Stationärgeschäft haben und eben jetzt über die letzten 10, 15 Jahre eben auch stärker Online-Geschäft aufgebaut haben. Wenn man die Fakten anschaut, ne, dann, wenn man jetzt so den Einzelhandel anschaut, der ist ja so circa 650 bis 700 Milliarden Euro groß in Deutschland. Der Großhandel ist fast mehr als doppelt so groß, 1500 Milliarden Euro groß. Und wir sehen die Anteile vom Online-Geschäft, dann sind die im Einzelhandel noch verhältnismäßig niedrig. Tatsächlich, man hat immer eine völlig andere Wahrnehmung. Wenn man die nackten Zahlen anschaut, da reden wir über 12, 13, 14, vielleicht 15%. Ja, wenn man Food und Non-Food zusammennimmt, wenn man jetzt Food rausrechnen würde, dann kommen wir auf 20%. Im Großhandel ist das Thema eigentlich viel dringlicher und viel offensichtlicher. Da sprechen Experten von einem Online-Anteil schon von 30%. Ja, das heißt also, der Online-Großhandelsmarkt ist 5-mal so groß wie der Online-Einzelhandelsmarkt. Ja, also das Thema betrifft definitiv beide. Und wir haben ja mittlerweile auch Sortimentskategorien, die zu 30-40%, teilweise über 40%, wie Fashion, eben online stattfinden. Ja, das heißt also, allein aus diesen Zahlen heraus ist das Thema extrem wichtig. Das zweite ist, ich sag mal, das Kundenverhalten, die Customer Journey verändert sich mit rasanter Geschwindigkeit. Das heißt, Kunden bleiben immer weniger in einem Kanal, sondern sie springen zwischen den Kanälen hin und her. In der Vorkaufphase, in der Kaufphase und auch in der Nachkaufphase. Das heißt, ich muss als Unternehmen dafür sorgen, dass ich sozusagen den Kunden immer da greife, wo er gerade ein Bedürfnis hat, ja, und versuche, ihm gerade ein Angebot zu machen. Wenn man jetzt aus der Logistik heraus denkt, warum das Thema wichtig ist, dann entstehen natürlich Mengenverschiebungen. Und Menge ist, ich sag mal, die Leitgröße in der Logistik. Alles geht über Menge. Und natürlich auch veränderte Kundenanforderungen. Das sind sozusagen beides Dinge, die dann am Ende massiv sich auswirken auf Logistikkosten und auch auf Lieferservicequalität. So, wenn wir jetzt nochmal sozusagen zurückgehen auf das, was ich vorhin schon mal gesagt habe zum Thema Omnichannel, wie man es denn eigentlich verstehen kann, dann geht es eben genau darum, diese bestmögliche Verknüpfung der Kanäle sicherzustellen über die gesamte Customer Journey, inklusive dann aber eben auch das gesamte Backend. Da gibt es so schöne, sagen wir mal, so Schlagworte, die der Kollege Heinemann aus Mönchengladbach mal geprägt hat. Der hat gesagt, also Kunde vor Kanal und Kanal egal. Ne? Das ist so die Sichtweise der Kunden heute. Dem Kunden ist egal, in welchem Kanal er sich bewegt. Er will ein Bedürfnis befriedigen. Und ja, viele Unternehmen machen, glaube ich, immer noch den Fehler, dass sie den Kanal vor den Kunden stellen und nicht umgekehrt. Ne? Also das ist auch so eine Botschaft, glaube ich, die dahinter steht. Und wenn man jetzt auf Omnichannel kommt und diesen Gedanken von Omnichannel, den ich gerade schon mal angesprochen habe, sozusagen, dass man das Ganze ganzheitlich sehen muss, dann geht es eben letztendlich darum zu versuchen, ein Unternehmen aus organisatorischer, rechtlicher Sicht, prozessualer Sicht, systemischer Sicht und ein Stück weit strukturell eben auch ganzheitlich versuchen zusammenzubringen in diesem Gedanken, ja, und eben nicht, wie wir das tatsächlich ja in der Realität sehr häufig sehen, extrem strukturiert nach einzelnen Vertriebskanälen, nach einzelnen Marken eben aufzustellen. Wenn wir jetzt auf die Logistik kommen, warum ist es für die Logistik dann relevant und welche Themen kommen daraus? Da sind es eigentlich, sag mal, zwei wichtige Themen, die uns Logistiker dann beschäftigen. Das eine ist quasi das Frontend, also was passiert im Store im Verhältnis zum Kunden. Ja, da haben wir in den letzten Jahren unendlich viele Service-Alternativen aufgebaut, wie wir versuchen wollen, Stationärgeschäft und Online-Geschäft miteinander zu verbinden. Ja, die Omnichannel-Services wie Click and Collect, Return in Store, Ship from Store und. Was wir da alles gehabt haben, muss man ehrlicherweise sagen, alles mit wenigen Ausnahmen eher enttäuschend. So will ich es mal formulieren. Ne? Also die Kundenwahrnehmung und Inanspruchnahme ist deutlich geringer, als man das so aus den ganzen Diskussionen eigentlich irgendwie vermuten. Deswegen will ich das Thema auch ein bisschen außen vor lassen. Das zweite Thema ist dann, was passiert eigentlich im Backend? Also die Frage, wie stelle ich jetzt meine Logistiksysteme dahinter? Wie stelle ich die jetzt eigentlich auf? Und da ist eben eine große Frage, die führe ich mein Logistiksystem eben nach dem Omnichannel-Gedanken stärker zusammen, also mehr Integration. Das heißt, gemeinsame Bestände, gemeinsame Abwicklungen, also der gesamte Prozess auch in der Logistik zusammenzuführen. Oder mache ich das separat, ne, und habe weiterhin separate Einheiten für ein Stationärgeschäft, für ein Marktplatzgeschäft, für ein E-Com-Geschäft. Das ist, glaube ich, die zentrale Frage, die eben viele Unternehmen, ich komme nachher auf ein paar Beispiele, auch sehr unterschiedlich beantworten. Ne. Da kann man jetzt nicht irgendwie, ich sag mal so, da gibt es nicht die eine Lösung, das eine Template, das jetzt irgendwie erfolgversprechend ist. Also das so zur Bedeutung, warum ist das eigentlich wichtig? Die zweite Frage, was heißt es jetzt eben wirklich für das Backend? Das heißt natürlich, dass ich zwei Vertriebskanäle habe und zwei Geschäftsmodelle habe mit Online und Stationär, die logistisch total unterschiedliche Anforderungen haben. Das eine Geschäft ist, sag mal, hat sehr atomistisch geprägte Auftragsstrukturen und ich sag mal, viele Einzelsendungen, im Extremfall eine Sendung, ein Produkt für einen Kunden, klassisches Pick and Pack im Onlinehandel plus Retourenbearbeitung plus Kundenservice plus Zahlungsabwicklung plus Inkasso, alles, was sozusagen im E-Com mit dazukommt. Und dagegen dann das Stationärgeschäft, also letztendlich nichts anderes als große Mengen, die ich sozusagen für einen Kunden, eine Filiale auf Lager halte, kommissioniere, abwickle und zustelle. Meistens eben auch nicht im Cap-Verkehr, sondern sehr häufig dann eben auch im klassischen Stückgutbereich. Und wenn man jetzt diese Frage, die ich gerade schon mal genannt hatte, Integration oder Separation, wenn man die nochmal aufgreift, und die würde ich vielleicht dann auch im Nachgang gerne nochmal mit euch diskutieren, dann würde man jetzt aus theoretischer Sicht, ja, als Wissenschaftler würde ich sagen, Integration ist natürlich das Beste. Ja, also alles zusammenzuführen heißt, ich reduziere meine Bestände, ich habe die Möglichkeit, meine Eingangsverkehre zu bündeln von meinen Lieferanten, also Skaleneffekte und Synergieeffekte zu realisieren. Ja, das ist wäre ja das Nonplusultra. Komm gleich nochmal drauf, in der Realität findet man Integrationsmodelle tatsächlich extrem selten. Ja. In der Praxis hat man überwiegend Separationsmodelle. Das heißt, ich habe separate Logistikstrukturen für den E-Commerce-Bereich oder Marktplatzbereich und ich habe eine separate Struktur für das Filialgeschäft. Vorteil bei einer Separation ist natürlich, dass ich häufig gerade die Lagerprozesse und vor allem die Kommissionierprozesse sehr spezifisch ausrichten kann, eben aufgrund dieser Unterschiedlichkeit auf E-Com-Geschäft oder Stationärgeschäft. Das eine lässt sich extrem gut automatisieren. Das andere eher schwierig zu automatisieren aufgrund der Größen und der Unterschiedlichkeit der Produkte. Und der Nachteil ist natürlich die doppelte Bestandsführung. Ja, das ist sicherlich der größte Nachteil eben von separaten Modellen, separate Eingangstransporte. Also ich habe viel Doppelhandling, was wir Logistiker eigentlich nicht so gerne sehen. Ne? Wenn wir mit der Logistikbrille auf so einen Prozess gucken, dann würden wir eigentlich die rote Karte zeigen und sagen, das wollen wir eigentlich nicht. Interessant ist eben, in der Praxis haben wir sehr, sehr viele Beispiele, wo Unternehmen auch jetzt noch weiter in Separation investieren. Ja, wir sehen Beispiele bei Douglas, bei DM, bei Fressnapf jetzt aktuell mit einem neuen E-Com-Lager, bei Tchibo schon seit vielen Jahren getrennte Strukturen und da gibt es noch viele, viele weitere Beispiele, die das eigentlich untermauern. Ja, wenn man jetzt einen Strich drunter zieht, irgendwie ein Fazit macht, dann könnte man sagen, also Integration ist theoretisch echt überzeugend, aber praktisch oftmals wohl offensichtlich nicht. Ne? Also da haben wir wohl nach wie vor eine große Diskrepanz. Deswegen habe ich mich mal getraut, so einen Leitsatz zu formulieren und zu sagen, ja, so viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig. Ne? So könnte man es vielleicht umsetzen oder eben auch versuchen zu formulieren. Ein Punkt vielleicht noch bei den Modellen, ist vielleicht auch eine logische Konsequenz, was wir jetzt tatsächlich durchaus auch wieder sehen, sind quasi Mischmodelle, also wo ich versuche, beide Kanäle unter ein Dach zu geben, also in eine quasi integrierte Logistikanlage, die Prozesse aber extrem stark zu trennen. Ja, wir haben zwei Beispiele, fallen mir spontan ein. Wir haben ein relativ neues Distributionscenter von Puma in Geiselwind. Die nennen das selber Multi-Channel-Anlage und dort haben wir sozusagen Bestände für beide Kanäle unter einem Dach mit separaten Kommissionierabwicklungen, ne, wo man eben versucht hat, so die, ich sag mal, den Vorteil der Separation zu nutzen und gleichzeitig aber auch irgendwie zu integrieren und zu versuchen, sag mal, insgesamt eben das Bestandsniveau bestmöglichst zu senken. Ja, also das sind so Modelle. Rossmann hat jetzt ein ähnliches Modell, hat jetzt neu gebaut und eröffnet in Burgwedel. Das ist auch so eine Mischanlage, eigentlich für E-Com gedacht, aber trotzdem regional werden auch Filialen von dort aus versorgt. Also na, man sieht, das beschäftigt Unternehmen offensichtlich und gibt da nicht schwarz und weiß. Es gibt auch ganz viele Grautöne irgendwie so dazwischen.
Knut hat schon eine Zwischenfrage und würde ganz gern einspringen, glaube ich.
Ja, sehr gerne. Wenn du erlaubst. Klar. Also ganz herzlichen Dank, Christoph, für den Anfang der Einführung. Ich wusste ehrlicherweise nicht, dass diese ganzen Omni, ich gebe ab, wo ich will und ich bestelle, wo ich will und so weiter, dass das nicht so erfolgreich ist. Und in der Tat, Omni-Channel war mal irgendwie omnipräsent. Ne? Also das ist ganz interessant. Ich würde ganz gerne mal tiefer einsteigen in das Backend. Ne? Also dein Spruch, so viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig, ist ja super. Ich würde es aber ganz gerne mal challengen, weil du sagst ja aus wissenschaftlicher Sicht, Bestände, wenn je mehr ich zusammenlege, desto mehr kann ich poolen, desto mehr kann ich reduzieren. Ne? Verstanden. Wenn ich jetzt, ich habe natürlich komplett andere Anforderungen an den Kommissionierbereich, ob ich jetzt online oder stationär, völlig klar. Aber ich habe natürlich dann auch wieder einen Pooling-Effekt bei den Mitarbeitern. Muss ich vielleicht anders ausbilden, aber ich habe einen Pooling-Effekt. Liegt es einfach daran, dass wir noch nicht die Hardware zur Verfügung haben und vielleicht auch die Software, das irgendwie Lagerverwaltungssystem, das einfach nicht abgebildet bekommt? Also ist es eher was für unsere Startup-Sprechstunde, dass wir denen sagen, hey, entwickelt da mal was? Oder gibt es da irgendwie fundamentale Probleme, die ich gerade übersehe?
Also ich stimme dir völlig, völlig zu. Also habe ich mir auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe, ein, zwei Erklärungen für mich dafür gefunden. Man muss natürlich ein bisschen in die Historie sozusagen schauen, wie sich gerade der Online-Handel eben auch in den letzten, knapp 20 Jahren eben auch entwickelt hat. Ne? Das Thema ist ja eigentlich erst mit dem iPhone so richtig ans Fliegen gekommen und stärker geworden. Und da war natürlich auch eine Zeit da, wo du lange nicht wusstest, wie entwickelt sich der Online-Handel eigentlich mengenmäßig. Ja, und viele Stationärhändler haben das ja lange, lange ausgeblendet und haben gedacht, das geht irgendwie an ihnen vorbei. Ja, und das wird nichts sein, was irgendwie lange ist, dieses Internet. Ja. Und ich glaube, jetzt hat man zunehmend die Erkenntnis auch gewonnen und man sieht es ja auch an den Mengen, dass das sozusagen ein nachhaltig wachsender Bereich ist, den ich nicht ausblenden kann. Und dann ist natürlich irgendwann in jedem Unternehmen dann die Frage, wenn du sowieso über Erweiterungen oder Neubau nachdenkst, wie ich es jetzt mache, aber da sind eben viele Unternehmen auch noch nicht an dem Punkt. Ja, deswegen glaube ich, eine Erklärung kommt wirklich aus der Entwicklung des Onlinehandels. Und da mussten eben sehr häufig Unternehmen auch schnelle Lösungen finden. Und eine schnelle Lösung ist natürlich meistens auch die, dass ich sage, ich nehme mir einen Dienstleister und lasse ein separates Lager aufbauen oder nutze eine bestehende Immobilie und da ziehe ich das E-Com-Geschäft hoch. Und dann hat sich das so über die Jahre ein Stück weit verfestigt. Ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Erklärung. Jetzt bei den aktuellen Neubauten sehen wir, dass das unterschiedlich ist. Also, dass wir da mehr Mischmodelle eben auch haben, wo man tatsächlich diese Strategie ein Stück weit wieder hinterfragt. Ja. Aber ein Punkt, glaube ich, ist schon ganz wichtig, was man weiß nicht, ob das wirklich deutlich zu erkennen ist, aber nach dem, was ich so selber wahrnehme und auch einschätze, ist, dass gerade Unternehmen, die einen sehr hohen Online-Anteil haben, insgesamt an ihrem Umsatz, dass die eher zu separaten Lösungen tendieren, weil die natürlich dann auch in der separaten Struktur skalierbarer sind und flexibler sind als eben unter einem Dach. Das heißt, ich kann sehr schnell Kapazitäten aufbauen und auch wieder Kapazitäten reduzieren. Ich glaube, den Vorteil, der ist immer schwer zu quantifizieren, aber ich glaube, das ist schon, könnte eine Erklärung sein, ne? warum man eigentlich von diesem integrierten Modell häufig eher Abstand nimmt.
Erik, vielleicht einen Versuch auch nochmal oben drauf zu setzen von meiner Seite aus als Logistiker jetzt dann. Wir haben ja sehr im Offline-Handel sozusagen angefangen. Das heißt, die Logistiker haben ja früher hauptsächlich die Offline-Händler bedient, bevor das mit Online sozusagen losging. Also auch wir hatten die lustigen Tendenzen um die 2000er. Ja, da kommt jetzt ein bisschen Online, das ist so ein Hype, das geht wieder weg. Hat sich natürlich dann schon anders rausgestellt. Aber du hast ja auch eine ganz neue Aggregationsstufe. Das heißt, auch die Wege im Lager verändern sich. Weil früher haben wir praktisch Palette, Karton und im Karton sind dann 20 T-Shirts. Jetzt hast du dann aber noch, ich brauche jetzt das einzelne T-Shirt. Muss das natürlich auch noch rausnehmen, muss das einzeln verpacken, muss das einzeln abwickeln, muss das einzeln retournieren. Das heißt, der Prozess an sich, die Verpackungsstraße, die Kommissionierstraße, die ganzen Prozesse in der Halle sind andere, als wenn du natürlich einen Zwischenhändler bedienst, der dann den Offline-Handel betreibt und entsprechend das Ganze weiter bedient, als wenn du halt einen neuen Layer hast. Und deswegen sind die meisten, die dann in Online gegangen sind, dann eher an diese Separationskonzepte wahrscheinlich gegangen und gesagt, dafür, für dieses reine Online-Geschäft brauche ich andere Skills, andere Verpackung, andere Fahrzeuge. Und deswegen machen wir das separat.
Ja, bin ich bei dir, Erik. Kommt vielleicht noch ein Punkt dazu, den müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Wenn du natürlich so ein gewachsenes Stationärgeschäft hast, mit teilweise durchaus sehr komplexen Belieferungswegen. Ne? Also wenn ich mir jetzt mal so ein Baumarktbeispiel anschaue, ja, da hast du ja wirklich sowieso mal die komplexeste Sortimentsstruktur aus logistischer Sicht, die man im Handel eigentlich vorfinden kann, ne? Was Gefahrgut, Größe, Gewicht, Frische und ich weiß nicht, was alles noch anbetrifft, sehr starke Saisonalität auch noch in dem Geschäft. Und da hast du eine sehr komplexe Belieferungsstruktur. Also teilweise bekommst du Ware direkt ab Lieferant in die Filiale, teilweise über Eigenmarken, über Zentrallager, teilweise aber auch über Cross-Docks, wie wir das bei Obi beispielsweise eben auch haben. Und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, an welchem Punkt kannst du denn eigentlich eine sinnvolle Sendungszusammenführung und Sendungsbündelung aus Kundensicht irgendwo sicherstellen?
Super.
Ja, und da kommst du natürlich mit dem üblichen Modell kommst du nicht so weit. Du kannst natürlich einen Weg gehen und sagen, ich reduziere mein Sortiment auf das, was ohnehin im Zentrallager liegt und mache dann daraus das Geschäft im Onlinehandel. Aber das ist eben was es eher selten im Onlinehandel gibt, sondern in den meisten Modellen haben wir ja eigentlich Strukturen, wo wir sagen, wir verkaufen online um Vielfaches mehr, als wir eigentlich in der Stationärfiliale verkaufen. Ne? Da ist der Baumarkt fast schon das einzige Beispiel. Ne? Also das kommt noch sozusagen on top zu dem hinzu, was du jetzt gerade gesagt hast in Bezug auf die Komplexität im Lager.
Ich würd euch da trotzdem ganz gerne mal challengen. Toyota kennen wir ja alle, ne? Und Toyota hat vor ganz, ganz vielen Jahren mal gerechnet und hat herausgefunden, dass das optimale Autowerk 800 Fahrzeuge pro Tag produziert. Das heißt, wenn die irgendwo mehr Demand hatten, dann haben die einfach daneben nochmal ein Werk gesetzt. Wird auch wieder 800 und wieder so. Also, und das klingt jetzt so, ich verstehe das alles, dass es historisch gewachsen ist, aber hat jemand mal ausgerechnet, also ich habe es noch nicht ausgerechnet, deswegen frage ich auch, was denn eigentlich die Kosteneinsparung wäre, wenn man die beiden zusammen betreiben würde? Ich verstehe völlig, dass sozusagen es einfacher ist, was hochzuziehen, wenn ich irgendwie schnell mal wachsen muss, wobei ehrlicherweise schnell mal wachsen, das hat man eigentlich auch prognostiziert. Aber gibt es da so einen Tipping Point, dass man sagt, hey, wir könnten, wenn wir es zusammenlegen und das gescheit machen und richtig tun, da könnte man Bestand um 20% reduzieren, und Kommissionierkosten um 15%. Gibt es da Modelle?
Also ich habe keins in der Hand, mir ist auch keins bekannt, ohne mich da rausreden zu wollen, aber das ist natürlich schon individuell hochgradig unterschiedlich, ja, weil es davon abhängig ist, von welchen Artikeleigenschaften, Kundenstrukturen ich eben spreche. Ne? Von daher gibt es da keine Zahl. Also ich glaube, wenn ich eine hätte, dann wäre ich kein Professor mehr. Ne? Gut, dann wäre ich Partner bei McKinsey.
Genau. Und ich habe mal eine Frage an dich, Christoph. Ich bin ja nämlich nicht so der Experte, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man auch den Weg der Integration gehen könnte und zusätzlich auch viel Automatisierung und Innovation in Lägern dann nutzen könnte. Ich kenne zum Beispiel ein neues Konzept der Mediamarktgruppe, die solche Wege zum Beispiel gehen möchte, auch verbunden, sag ich mal, der Reduzierung der Stores und Experience Stores aufbauen möchte und so weiter und so fort. Inwieweit kannst du dir das vorstellen, dass Automatisierung und Innovation hilft, auch Kosten zu reduzieren? Gerade der Punkt, glaube ich, der ist sehr relevant, den Knut da gerade angebracht hat, von Toyota, sicherlich nicht in einer anderen Industrie. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass natürlich, wenn man das separiert, ziemlich hohe Kosten entstehen, gerade für den Bereich Onlinehandel. Und dann sprechen wir noch nicht mal über den Nachhaltigkeitsgedanken dabei. Und dann habe ich eine andere Frage an dich, das ist dann Frage Nummer zwei, ist, inwieweit siehst du dann den Bereich Onlinehandel, ob man das verknüpfen kann mit sogenannter Urban City Logistik? Mir fällt ja immer so auf, bis heute haben wir, ich lebe in Hamburg und jeden Morgen haben wir hier ziemlich viele Paketdienstleister immer wieder da. Und könnte man, sag ich mal, nicht irgendwie mit einem besseren Konzept kommen?
Also fangen wir an bei der ersten Frage. Also ich glaube, Technologie und Automatisierung ist wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Ich glaube, ohne wird es in beiden Formen weder Integration noch Separation nicht geben. Ja, also das treibt's, ne? Wir sehen es ja jetzt auch in den Modellen, die dann stärker, sag mal, eher regional orientiert sind, wo wir dann lokale Lager nutzen oder lokale Umschlagspunkte nutzen. Da haben wir ja neue Technologien eben. Knut hat mal von den Micro-Fulfillment-Centern gesprochen. Ne? Also das ist sicher ein Weg, ne? Wie man auch produktiv kleinere Mengen auch dezentral abwickeln kann. Ja, das ist ja, glaube ich, eines der Ziele. Also das, glaube ich, bin ich fest davon überzeugt, sehen wir auch zunehmend, muss man ehrlicherweise ja auch sagen, bei den Neubauten im Handel haben wir einen deutlich höheren Automatisierungsgrad. Wenn ich jetzt das neue Lager von Rewe beispielsweise, ich glaube in der Nähe von Magdeburg, wenn ich da die Zahlen und Fakten lese, wir haben hier in Nürnberg mit der Hoffmann Group einen Großhändler, der wirklich einen extrem hohen Automatisierungsgrad eben jetzt eben im neuen Lagerstandort hat. Also ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Die zweite Frage, Onlinehandel und City-Logistik, ist jetzt nicht zwingend ein Omnichannel-Thema, aber trotzdem möchte ich es gerne beantworten. Ich habe da eine bisschen andere Wahrnehmung, wenn man sich die Fakten anschaut. Das habe ich auch, vielleicht unpopulär, aber ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Wenn ich mir den Fahrzeugbestand in Innenstädten anschaue, dann können wir mal hochrechnen, wie viel von den Fahrzeugen eigentlich Cap-Fahrzeuge sind. Ja, also wahrscheinlich werden wir auf eine Zahl kommen, die irgendwo rund um 1% sich dreht. Ja, und von den Fahrzeugen, die in Innenstädten stehen, die werden typischerweise 98% des Tages nicht genutzt. Die werden am Tag im Durchschnitt eine halbe Stunde genutzt. Ne? Das sind so typische Zahlen. Wenn man jetzt anfängt, das Thema urbane Verkehrsbelastung, wenn man jetzt versucht anzufangen, das über die CAP-Dienstleister zu lösen, dann glaube ich, ist es der falsche Ansatz, um es mal höflich zu formulieren. Ja, sondern der große Ansatz ist eigentlich eher der des privaten Pkw-Verkehrs. Nichtsdestotrotz ist es so, und da bin ich völlig bei dir, und da arbeiten ja auch die Kepler enorm dran, eben an Möglichkeiten, wie man das Ganze emissionsschonender und auch mit weniger Verkehrsbelastung umsetzen kann. Da gibt es ja eine ganze Menge an Projekten eben auch, die CAP-Dienstleister machen. Aber ich sag mal, wo ich noch sehr zurückhaltend bin, sind Modelle, die irgendwo so eine Art Zentralisierung haben, die dann irgendwie versuchen, Aufträge unterschiedlicher CAP-Dienstleister zusammenzubringen. Ich glaube, das hat nicht nur rechtliche Themen, aber ich glaube, da werden wir noch lange drauf warten müssen. Da bin ich eher pessimistisch.
Christoph, da habe ich noch eine Frage, bevor wir den Staffelstab wieder an dich zurückführen, deinem Flow weitermachen kannst. Nochmal zu dieser Eingangsthese oder dieser Aussage, die du am Anfang gemacht hast, dass sozusagen diese Idealversion wäre eine integrierte Strategie. Aber in der Praxis sieht es halt häufig anders aus. Gibt es denn überhaupt schon, man jetzt nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht weltweit gesehen, wirklich Vorzeigemodelle, wo so eine Idealversion von so einer Integration tatsächlich funktioniert?
Also es gibt nicht die 100%-Variante. Davon sind wir sicherlich fast überall entfernt, aber die ist auch nur rein theoretisch. Die wird man wahrscheinlich auch nie erreichen können. Aber es gibt natürlich Ansätze, die man jetzt zunehmend erkennt, wo man versucht eben auch, ich sag mal, Supportprozesse in Unternehmen stärker wieder zu bündeln. Sprich Vertrieb und Marketing, Controlling, HR, Beschaffung sozusagen wieder auf eine höhere Ebene zu heben und die eben aus den einzelnen Vertriebskanälen oder Marken dann eben auch wieder rauszuziehen, mit dem Hintergrund Synergieeffekte realisieren zu wollen. Ja, also da gibt es gute Beispiele von Unternehmen, die da auch schon vor vielen Jahren mit angefangen sind. Ja, Obi ist so ein Beispiel, die was versucht haben, eben auch stärker diese totale Vertriebskanaltrennung, die ja auch häufig darin mündet, dass die Kanäle gegeneinander arbeiten, die ein Stückchen aufzuheben. Ja. Aber wir haben auch andere Beispiele. S. Oliver hat jetzt tatsächlich ein Logistikzentrum, ein neues in Dettelbach errichtet, wo man auch stärker versucht, Online- und Offline-Geschäft, gerade die Nachversorgung des Handels, ne, die sich ja sehr, sehr ähnlich ist mit dem E-Com-Geschäft, das zusammenzuführen. Ja. Weil da haben wir eben auch nicht große Mengen, sondern haben wir häufig Kleinstmengen, Einzelteile, die in Geschäfte nachgeliefert werden. Also die Charakteristik vom Prozess her ist sehr ähnlich wie das E-Com-Geschäft und da macht es natürlich auch Sinn, sowas zusammenzuführen. Ne? Also wir sind jetzt in so einem Stadium der Entwicklung meines Erachtens, wo man eben jetzt wirklich so weit ist, dass man weggeht von der rein vertriebs- und marketingorientierten Sichtweise und jetzt eben stärker, gerade in der momentanen Situation, stärker eben auch an Kostensenkungspotenzialen arbeitet.
Okay, dann mach vielleicht mal da weiter, wo du vorhin aufgehört hast. Ich glaube, da war noch einiges auf dem ursprünglichen Programm, was du vorhattest, bevor wir die Bühne nochmal aufmachen für weitere Diskussionen.
Ja, ich würde es einfach nochmal rund machen, sozusagen. Die dritte Frage, die ich ja vorhin schon mal aufgeworfen habe, war, welche Modelle entstehen jetzt daraus? Und da können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, die sich dann unterscheiden, vor allem in der Frage der Stufigkeit in den Distributionssystemen. Also wie nah bin ich beim Kunden? Und diese Frage Separation und Integration, das ist häufig eine Frage, die man eben eher so bei zentral orientierten Modellen stellt. Also ich habe ein, zwei Zentrallager, führe ich die jetzt zusammen oder separiere ich die? Wie gesagt, da würde ich jetzt an das anschließen, was wir eigentlich vorhin schon mal gesagt haben, mit den Vor- und Nachteilen, die wir auch genannt haben. Interessant ist, wenn man dann Modelle weiterentwickelt auf einer regionalen und auf einer lokalen Ebene. Auf einer regionalen Ebene wäre es natürlich denkbar und finden wir ja eben auch Modelle, die eben sagen, wir nutzen Online-Regionallager. Also Dark Stores wäre so ein Beispiel, ne, wo wir sagen, wir nutzen filialähnliche Lager, die aber öffentlich nicht zugänglich sind, die aber vom Sortiment her im Prinzip identisch sind wie eine Filiale. Und aus denen heraus beliefere ich weitgehend das Filialsortiment eben auch im E-Commerce. Der Vorteil solcher Modelle ist natürlich, dass ich die relativ schnell in der Logistik umsetzen kann, weil so ein Dark Store behandelt wird in der Nachversorgung wie eine Filiale. Ja, das ist natürlich etwas, was man schnell umsetzen kann und wo man schnell eine Präsenz bekommt im Bereich Onlinehandel, wenn man ohnehin schon über Filialstrukturen eben auch verfügt. Dann wäre natürlich auch auf regionaler Ebene ein zweites Modell denkbar, wo man sagt, man installiert noch Umschlagspunkte zusätzlich, die man eben nutzt für Bündelung, für Sendungszusammenführung in der Region des Kunden. Also denkbar, wie vorhin schon mal erwähnt, in dem Beispiel Baumärkte, wo du sagst, wo ist der sinnvolle Bündelungspunkt für unterschiedliche Artikel, die aus unterschiedlichen Belieferungsformen kommen, dass ich sage, da könnten Waren aus dem Zentrallager direkt ab Lieferant oder aus einer nahegelegenen Filiale für einen Kundenauftrag gebündelt werden und dann dem Kunden zugestellt werden. Das ist eher so die regionale Ebene. Und last but not least haben wir die Filialebene. Die haben wir ja vor allen Dingen, ich sag mal, im Lebensmittelhandel und auch im Bekleidungshandel jetzt schon ausführlich bespielt. Wo wir sagen, wir haben natürlich Konzepte, die über die Filiale laufen, wo wir aus der Filiale heraus Kunden beliefern, aus einem vorhandenen Filialbestand. Beziehungsweise auch dann eine zweite Variante wäre die, wir stellen Ware zusammen und stellen die bereit für die Abholung des Kunden. Also das eine wäre quasi ein Ship-from-Store-Konzept und das andere wäre ein Click-and-Collect-Modell, aber eben dann auf Basis des lokalen Bestandes. Das hat beides Vor- und Nachteile, diese Modelle, gerade die filialorientierten Modelle. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich tatsächlich schnell sein kann. Ja, also da würde der stationäre Handel tatsächlich mal die Möglichkeit haben, Geschwindigkeit auszuspielen. Ne, Frank hatte vorhin das Beispiel Mediamarkt Saturn. Die sind ja jetzt nach langer Flaute von Same-Day-Delivery jetzt vorgeprescht und bieten ja jetzt so 90-Minuten-Belieferung zusammen mit Uber an. Ja, in sehr vielen Filialen eben mittlerweile. Sagen selber, dass es ja, erfolgreicher ist, als sie eigentlich gedacht haben. Ja, also die Möglichkeit habe ich natürlich dann. Und auf der anderen Seite, sag mal, habe ich, wenn ich so ein Click-and-Collect-Modell habe, also der Kunde kommt rein und holt Ware ab, habe ich immer die Möglichkeit vom Cross-Selling, also den Kunden zu greifen und ihm zu sagen, du hast jetzt hier was bestellt, brauchst du nicht noch was, ne? Wir haben da dies und das und jenes. Also auch das, sag mal, sind Modelle, die man jetzt nicht außer Acht lassen soll. Voraussetzung dafür ist natürlich, ich sag mal, du brauchst Fläche, die hat nicht jeder. Die sind in Innenstädten sehr teuer. Also die Filialflächen sind die teuersten Flächen in der ganzen Supply Chain. Und die mit Logistik zu belegen, ist natürlich ein bisschen fragwürdig, ja, aber das muss man sehen. Du brauchst natürlich Kompetenz, also Mitarbeiter, die das auch können und die davon auch profitieren, eine Online-Sendung dann auch entsprechend abzuwickeln. Und du brauchst natürlich auch eine weitgehend zentralistisch funktionierende Filialstruktur. Also irgendeine, der eher von Regiemärkten und eher weniger eine mit selbstständigen Kaufleuten. Weil die immer wieder ihre eigenen Umsätze und ihr eigenes Geschäft natürlich sehr stark sehen und das nicht so ganz einfach umzusetzen. Ne? Wir sehen das bei Intersport, bei Mediamarkt. Die haben lange gebraucht, um solche Konzepte sauber auszutarieren mit ihren Genossen und ihren selbstständigen Unternehmern, dass sie das, wirklich vernünftig umsetzen konnten.
Erik, eine Zwischenfrage?
Ja, genau. Vielleicht auch noch ergänzend noch zu den Modellen eine Frage. Und zwar ein Hauptschmerzpunkt für die Logistik ist ja auch das Thema Retourenabwicklung immer. Das heißt, wenn praktisch die Ware dann verweigert wird, nicht angenommen wird, zurück muss, beschädigt ist, whatever dann passiert oder passt nicht, gefällt dem Kunden nicht. Siehst du da einen Unterschied zwischen dem Thema Separation, Integration und zwischen Online-Offline-Handel? Siehst du da, also gefühlt vom Bauch her würde ich ja sagen, dass alles, was im Offline-Handel passiert, hat weniger Retourenanfälligkeit, weil ich es mir natürlich vor Ort aussuche und genau das mitnehme, was ich möchte. Und online bestelle ich halt drei Paar Schuhe und das, was mir passt, behalte ich, anderen zwei schicke ich zurück. Was natürlich dann immer eine Komplexität dann erhöht, wenn ich das dann auch lagertechnisch, logistiktechnisch abwickeln möchte. Aber gibt es da so einen Trend, eine Empfehlung, wo du sagst, da entwickelt sich das Ganze hin und vielleicht auch, hast du vielleicht auch eine spannende Idee, Innovation, wie man Retourenabwicklung vielleicht effizienter handhaben kann?
Also ich meine, beide Geschäftsmodelle haben natürlich Retouren. Man würde vielleicht im Stationärhandel nicht zwingend von einer Retoure sprechen, sondern in unserem Verständnis. Aber da ist natürlich, sind die Mengen andere. Ne? Das heißt, nicht abverkaufte Ware wird zurückgeführt. So, das ist dann meistens eine größere Menge, die irgendwo in einem Transport zurückgeführt wird. Im Onlinehandel ist es das einzelne Paket des Kunden, das zurückgeführt wird, also verhältnismäßig viel teurer pro Stück eben als die Rückführung von Ware eben auch im Stationärhandel. Das unterschätzen auch viele Unternehmen. Also ich habe vor einigen Jahren immer wieder auch in kleineren Beratungsprojekten genau die Erfahrung gemacht, dass man mit Onlinehandel gestartet ist, aber eben das Thema Retouren und das Thema Kundenservice brutal unterschätzt hat, ja, weil das einfach zwei Komponenten sind, die mit dem Endkunden zu tun haben. Und das, ist der große Unterschied, glaube ich, eben auch in den Abwicklungen. Ja. Da gibt es kein Template für die Lösung. Was mich ein Stück weit immer überrascht, und ich habe das schon auch in anderen Gesprächen immer mal wieder gesagt, ist, dass es keine, ich sag mal, unternehmensübergreifenden Kooperationen eben dem Thema Retouren gibt. Also ich habe schon vor einiger Zeit gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass es durchaus Sinn macht, nicht nur Deutschland, sondern europaweit, beispielsweise in der Fashion-Logistik, ja, eine horizontale Retourenkooperation aufzubauen zwischen unterschiedlichen Handelsunternehmen. Ja. Was wir sehen, sind Dienstleister, Fulfillment-Dienstleister, die sich in dem Bereich eben auch sehr stark tummeln und es anbieten. Aber aus Handelssicht sozusagen haben wir da wenig Initiative. Ne? Das muss man ehrlicherweise so sagen. Also das wäre aus meiner Sicht ein Modell, das man durchaus so im Sinne von horizontalen Kooperationen mal stärker ins Auge fassen könnte. Ja? Aber es ist natürlich, also Bestände und Retouren sind die beiden Monkey-Jobs im Onlinehandel. Das ist einfach so. Ne? Das sind so die beiden Geißeln, die wir irgendwie haben und die wir offensichtlich auch nicht wegdiskutieren können. Frank, ich wollte
einfach mal fragen. Ja, ich habe ja jetzt so ein bisschen dann zugehört und rausgelernt, dass die Komplexität und die Kostentreiber ziemlich erheblich sind im Onlinehandel. Wie sieht denn das so von der Marge aus? Wenn man jetzt stationär einfach mal so ein bisschen vergleicht, Onlinehandel, hast du da irgendwie Benchmark-Zahlen oder ist das eigentlich zu unterschiedlich? Oder wie kann man das sagen? Verdient man da eigentlich richtig gutes Geld mit?
Also ich glaube, es wird schwieriger werden, im Onlinehandel Geld zu verdienen. Ja, wir haben ja auch schon viel über die Asia-Player gesprochen, die den Druck auf die Preise natürlich brutal erhöhen. Gibt ja jetzt auch Handelsexperten, die sagen, alle müssen jetzt nur noch Factory-to-Consumer machen, weil alles andere macht eigentlich keinen Sinn mehr, ne? Weil die haben uns ja gezeigt, wie das geht und dass es geht. Also man muss ehrlicherweise sagen, eben aufgrund insbesondere eben der Retouren-Thematik schrumpfen die Margen im E-Com-Bereich natürlich massiv. Das ist überhaupt keine Frage. Allerdings habe ich natürlich den Vorteil, ne, im Vergleich zu einem Stationärgeschäft und einem Filialgeschäft, dass ich doch relativ teure Strukturen, insbesondere Mieter und Personal, für die Filialstrukturen nicht vorhalten muss. Ja, also das ist, ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Nullsummenspiel am Ende, aber sozusagen du hast eine Belastung auf der einen Seite, das sind eben vor allen Dingen eben die Retouren und du hast auf der anderen Seite die Filialkosten und das Personal eben auch in der Filiale. Also insofern, ja, gibt sicher Unterschiede in den Margen, aber letztendlich haben da beide, sagen wir, ihre unnötige Last vielleicht dann auch zu tragen. Vielleicht ein letzter Punkt, einfach Fazitstrich drunter ziehen. Wenn man jetzt nochmal überlegt, was jetzt so typische Einflussfaktoren sind auf die Frage der Ausrichtung von Omnichannel-Logistiksystemen, dann glaube ich, sind es meines Erachtens 4 Punkte. Das eine ist, was man schon erkennt, wenn man so Trendaussagen treffen möchte, dass eben, ich sag mal, Unternehmen, die einen relativ hohen Online-Anteil haben, dass die offensichtlich eher zu Separationsstrategien neigen. Also je größer der Online-Anteil, je eher Separation. Das zweite ist, dass Unternehmen, die vor allen Dingen online ein größeres Artikelsortiment anbieten, als eben in ihren Stationärgeschäften, auch sehr häufig stärker zu Separationsstrategien tendieren. Umgekehrt ist es so, wenn ich ein Unternehmen habe mit einer sehr hohen Sortimentskomplexität und einer sehr heterogenen Belieferung, dann tendiert man eher zu lokalen oder regional orientierten Modellen. Und wenn ich natürlich sehr stark abstelle auf Service, insbesondere Geschwindigkeit und schnelle Verfügbarkeit, dann bin ich sicher auch in eher regionalen und lokalen Modellen, die wir vorhin angesprochen haben, bin ich da natürlich besser vertreten. Es ist am Ende eine Frage, welchem Faktor ich sozusagen mehr Gewicht gebe und wo kann ich meine Kunden eben eher gewinnen. Ich glaube, das ist dann am Ende eine unternehmensstrategische Entscheidung.
Christoph, nochmal eine Frage zum Thema, das wir schon mal kurz angeschnitten haben, und zwar Thema Bestände und wissen, welche Bestände in welchen Kanälen gerade unterwegs sind. Und da spreche ich so ein bisschen als Konsument. Als jemand, der beispielsweise online in einem Shop unterwegs ist, von einem Anbieter, der auch ein Filialnetz hat. Und wie häufig ist es nicht möglich zu identifizieren, ob ich diesen Artikel nicht auch irgendwie bei mir im Ort oder in der nächsten großen Stadt finden kann oder wie viel da verfügbar sind. Das ist so Hit und Miss. Woran liegt das? Auch die andere Richtung. Ne? Also wenn du im Geschäft bist beispielsweise, die Größe ist nicht da, dann irgendwie da vor Ort irgendwie Hilfe zu bekommen und das relativ schnell und zeitnah hinzukriegen. Ich war neulich mal bei Bräuninger, habe ich glaube ich erzählt, da hat das gut geklappt, da wurde mir das Angebot gemacht. Die Größe morgen bei mir zu Hause hat da nicht geklappt, aber passiert mir viel zu selten. Und dann ist auch die Situation, und dann gehe ich halt zum anderen Händler, der dasselbe Produkt hat, und schon bin ich weg. Ne? Warum ist das heutzutage noch so schwierig?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich stoße ja auf ähnliche Herausforderungen, die du jetzt da erfahren hast. Mal gut, mal nicht so gut. Ich habe ja mal eine Zahl habe ich im Kopf, die ich mal während der Präsentation auf einem Kongress noch gar nicht so lange her von einem Schuhhändler gehört habe. Der hat gesagt, 30% der Schuhe, die zum ersten Mal in der Filiale angeliefert werden, die werden nicht abverkauft. Ja, das ist eine Prognoseungenauigkeit, die offensichtlich irgendwie systemimmanent ist, die nur schwer zu lösen ist. Wenn ich das natürlich weiß, dann sorge ich natürlich dafür, dass ich Möglichkeiten entwickle, wie ich dem Kunden dann möglichst schnell den Schuh, den er braucht, in seiner Größe, in seiner Farbe, in seinem Style, eben auch verfügbar machen möchte. Ne? Das wäre jetzt im positiven Fall genauso ein Case für ein Omnichannel-Service, wo ich sage, da schnappe ich mir jetzt den Boris und bestelle ihm genau die Schuhe, die er haben will, genau in seiner Größe. Und er hat sie am besten noch heute aus einer anderen Filiale direkt nach Hause geliefert oder in irgendeine Paketbox oder was auch immer. Ja. Das erkennen viele Unternehmen nicht. Das hat, glaube ich, viele Gründe. Das kann zum Beispiel ganz einfache Gründe haben, wenn ich das Personal, was in der Filiale arbeitet, wenn es keine Motivation hat und keinen Anreiz hat, an dem online verkauften Artikel zu partizipieren. Das ist manchmal ganz einfach. Mhm. Ja. Das muss ich natürlich schaffen. Und das, wie gesagt, ist sicher in Regiemärkten und zentralistischen Strukturen einfacher umzusetzen, als eben in Strukturen, wo wir selbstständige Kaufleute haben, die sagen, naja, ich habe das, was ich jetzt hier habe und alles andere interessiert mich nicht. Ne? Also, aber die Bestandstransparenz ist dann noch eine andere Frage. Die hat natürlich eine große Herausforderung für sozusagen für die Sichtbarkeit und für die Visibilität dann dahinter. Nämlich, ich habe natürlich permanent potenzielle Abgänge in den Filialen. Also ich müsste eigentlich dann ein Modell haben, das nicht einmal am Tag Bestände durchlaufen lässt, sondern ich müsste im Prinzip permanente Bestandstransparenz haben. Ja, also völlig aktuell. Das wäre das Einzige, was wirklich hilft. Du kannst natürlich auch mit einer Mindestbestandsregelung arbeiten. Aber die führt dann dazu, so Situationen, die ich selber auch schon erlebt habe. Ja, du gehst am Tag vorher auf die Online-Seite eines großen Elektromarktes, bestellst oder reservierst dir einen Fernseher, willst ihn am nächsten Tag abholen. Über Nacht findet dann der Bestandsdurchlauf statt und man stellt fest, man ist unter dem Mindestbestand, der war 2. Und ich habe dann den Test gemacht am nächsten Tag, bin hingefahren in die Filiale und tatsächlich war der Fernseher noch da. Ja, der war noch da und dann habe ich den Verkäufer gefragt, warum mir denn über Nacht angezeigt worden ist, dass ich ihn eigentlich nicht mehr bekommen kann. Da hat er gesagt, naja, der Mindestbestand ist erreicht oder unterschritten. Und dann sagt das System, im Zweifelsfall wird dann dieses eine Stück möglicherweise noch verkauft. Also sagt dem Kunden lieber, dass das Gerät nicht mehr da ist, ja. Ende vom Lied war, ich habe dann nicht den Fernseher gekauft, sondern einen anderen, auch einen teureren gekauft. Also er war dann auch glücklich, ich war auch glücklich. Aber es zeigt eben so ein bisschen die Herausforderung. Ja, ich glaube, das ist das Thema der Systeme dahinter. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und da gilt meines Erachtens das Gleiche wie das, was wir vorhin über die Lagerstrukturen gesagt haben, auf Knuts Frage. Da ist vieles historisch gewachsen und definitiv auch noch nicht so weit oben auf der Agenda und so weit umgesetzt, wie wir uns das als Kunde eigentlich vorstellen würden. Ja.
Erik? Ich würde genau bei dem Thema, was ist oben auf der Agenda, nochmal nachfragen bei dir. Siehst du denn eigentlich Industrien oder Branchen, Firmen, die sozusagen heute noch sehr offline sind, aber eher online gehen sollten mit ihren Produkten, weil es einfach mehr Sinn macht? Vielleicht sogar aus Nachhaltigkeitspunkten, vielleicht aber hauptsächlich natürlich als Effizienz- und wirtschaftlich Gründen für das Unternehmen. Und aber auch die Gegenfrage wäre für mich, siehst du auch einen Trend, dass Firmen, die vielleicht als reine Online-Firmen angefangen haben, zunehmend auch mehr in Offline reingehen und reingehen wollen? Dass das auch mehr kommt. Das ist ja für mich auch mal so ein bisschen so Wellenbewegung. In Corona waren wir gefühlt alle nur noch online. Mhm. Jetzt kommt wieder dieser Trend, jetzt möchte ich doch haptisch irgendwie was anfassen, was sehen, was erleben. Aber das gibt so vielleicht auch, vielleicht hast du Beispiele an Branchen, die sagen, wo du sagst, eigentlich sollten die das so nicht mehr tun oder genau das tun.
Also ich würde mal mit der letzten Frage anfangen, ob das interessant wäre, als sozusagen pure Online-Player in den Offline-Bereich reinzugehen. Also es gibt es ja schon, also so, ich sag mal, die Zalandos dieser Welt und einige andere auch IT und Computer Online-Händler und so, die haben ja teilweise eben auch Stores jetzt eröffnet. Das sind aber dann meistens entweder Flagship-Stores oder das sind quasi Restanten-Stores. Ja, das heißt also, wo du irgendwo abgeschriebene und nicht abverkaufte Ware dann am Ende möglichst günstig nochmal dem Kunden entgegenbringst. Wir haben ja auch die Entwicklung, dass so ein Unternehmen wie Shein jetzt immer mal wieder Pop-Up-Stores in unterschiedlichen Städten in Europa und USA eben auch eröffnet. Das sind aber eher, ich sag mal, das ist entweder Marketing oder Restanten. Ne? Das ist jetzt keine echte Offline-Strategie. Ich würde es mal so beantworten. Wenn man sich jetzt anschaut, nur weil das Beispiel, Boris hatte vorhin das Beispiel Bräuninger genannt, die ja offensichtlich jetzt wohl, die Familie ja wohl das Geschäft verkaufen will. Und ich glaube, das gesamte Geschäft ist irgendwie taxiert oder bewertet mit 2,5 Milliarden Euro. Wenn man jetzt mal die Schulden abzieht, dann bleiben ungefähr 2 Milliarden Euro über. Und man geht davon aus, dass die Immobilien mit 1,8 Milliarden Euro bewertet werden. Und das gesamte restliche Geschäft mit 200 Millionen.
Wahnsinn.
So, also wir leben in einer Zeit im Moment, wo der stationäre Handel, ich sag's jetzt mal so, günstig zu haben ist und eigentlich trotzdem keiner wirklich investieren will. Weil jeder im Prinzip die Belastungen scheut und eben auch die Probleme sieht in fast allen Bereichen. Und wir haben immer noch einen überversorgten Fashion- und Textilhandel. Also da stehen wir eigentlich immer noch vor einer weiteren Reduzierung. Wir hören ja permanent die Meldungen im Prinzip. Jede Woche haben wir da irgendwie eine neue Meldung. Also da wird es noch eine weitere Reduzierung geben. Viele andere Bereiche finden ja eigentlich offline gar nicht mehr statt. Ja, denk mal an Spielwaren. Findet eigentlich offline so gut wie gar nicht mehr statt. Consumer Electronics hat sich auch deutlich reduziert, wo wir natürlich Branchen haben, die noch stärker sicherlich Richtung Online gehen und vermutlich auch noch ein größeres Wachstum in den nächsten Jahren haben werden. Das sind so klassische Bereiche, die auch eine wichtige Rolle spielen im Handel, wie zum Beispiel die Baumärkte, also DIY. Do-it-yourself ist sicher ein Thema, wo es noch großes Potenzial gibt. Der Bereich Möbel, der ist auch noch relativ am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, im Bereich Online, also da haben wir sicher auch noch eine Entwicklung vor uns. Das sind jetzt so zwei Beispiele. Ich glaube, im Bereich Luxusartikel stehen wir auch noch relativ am Anfang. Da sind die Prozentzahlen und der Online-Anteile auch noch relativ gering. Also ich glaube, da haben wir schon noch mehrere Branchen. Lebensmittel dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja ein Bereich, der so overhyped war in den letzten Jahren. Da ist jetzt wieder so ein bisschen Realität eingekehrt. Aber das wird sicher auch weiter und kontinuierlich wachsen. Nicht in diesen Sphären, wie manche sich das wünschen, aber also ich glaube, da haben wir Entwicklung. Und wenn wir jetzt in den Großhandelsbereich reingehen, da haben wir sicher viele Unternehmen, ich sag mal, die noch ein großes Aufholpotenzial haben im Bereich Online-Geschäft, die ja häufig sehr stark gewachsen sind über den Außendienst, über persönliche Außendienstbeziehungen, wo wir große Außendienstflotten haben von Leuten, die wirklich persönliche Kontakte eben auch haben. Das ist in der Elektroindustrie beispielsweise so, im gesamten Bauzubehör ist es so, in der Holzindustrie ist es so. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal all das, was wir auch schon in unserem Podcast so diskutiert haben, wenn jetzt plötzlich die jüngere Generation kommt, die anders sozialisiert sind und die auf eine andere Art der Bestellabwicklung und andere Art der Kontaktabwicklung gewohnt sind, dann kommen da jetzt plötzlich Kunden und Chefs auf die Ebenen, die ein völlig anderes Kaufverhalten eben auch haben und die dieses Thema befeuern. Und wenn du das nicht bedienen kannst, dann in dem Moment, wenn du da auf deine bewährten Strukturen alleine setzt, dann bist du wahrscheinlich schneller aus dem Markt, als du schauen kannst. Und ich glaube, das ist etwas, was man schon mit berücksichtigen muss. Wenn man jetzt so erfolgreiche Unternehmen anschaut, wie beispielsweise Würth, ne, die schon seit vielen, vielen Jahren sehr unterschiedliche Kanäle bedienen und dieses permanent überprüfen, wie entwickeln sich die Mengen in den Kanälen und wo müssen wir Anpassungen machen, im Service, aber auch in der Logistik, dann glaube ich, diejenigen, die so ein bisschen vorausschauend sind, die haben das auf der Agenda. Vielleicht noch ein Satz zum Einzelhandel. Klar ist, dass wir ein Riesenthema haben bei allen Selbstständigen und kleineren Händlern. Das ist, glaube ich, die große Frage. Die können weder beim Preis mithalten, die können auch nicht bei der Relevanz mithalten. Die müssen eigentlich einzig und allein über das Thema Service und Convenience irgendwie kommen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die bestehen können. Und die sind auch nicht sichtbar im Onlinehandel. Also ein kleiner Buchstore irgendwo in Reit im Winkel, warum braucht der eine Online-Plattform? Ja, also der muss ein anderes Geschäftsmodell haben und sich anders differenzieren. Und ich glaube, deswegen, es muss nicht jeder machen. Aber die Kleinen werden sicherlich die größten Schwierigkeiten haben, in diesem Wettbewerb letztendlich zu bestehen.
Knut, hattest du noch eine Frage?
Eine Frage auch, aber vielleicht auch noch so ein Versuch einer Zusammenfassung. Also wenn ich dich so richtig verstehe, Christoph, sagst du, online wird wachsen. Es wird in unterschiedlichen Branchen wachsen. Ne? So ein paar haben es jetzt noch nicht geschafft, aber die werden auf jeden Fall kommen. Offline oder stationär wird aber nicht verschwinden in ganz, ganz vielen Bereichen, sondern wird auch weiterhin da sein. Von daher sehe ich ganz klar, was du sagst, ist, hey, dieses ganze Omnichannel-Zeug ist irgendwie wichtig. Wir müssen irgendwie beide nebeneinander existieren lassen und auch irgendwie zusammen betreiben. Also das finde ich schon mal ganz spannend. Und unsere Diskussion von vorhin, habe ich so das Gefühl, dass eigentlich irgendwie so die Technologieanbieter jetzt auch gefragt sind, da Lösungen zu schaffen, dass man die beiden kombinieren kann. Ne? Dass ich sozusagen auf der einen Seite eine Palette habe und dann gleich aber auch nebendran noch irgendwo die Single-Item-Kommissionierung mache und beides dann irgendwie aber effizient machen kann und die Mitarbeiter schulen kann. Und daran anschließend vielleicht noch eine Frage. Wenn du jetzt sozusagen mal 5 Jahre in die Zukunft guckst, gibt's da irgendwas, wo du sagst, Mensch, irgendwie hier gibt's was Unerwartetes? Also was ist so der Gen AI im Moment im Omnichannel?
Das ist eine gute Frage. Also also erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Das ist wunderbar, Knut. Ja, genau so war das gemeint. Also wenn ich 5 Jahre weiter schaue, dann bin ich fast Mitte 50. Wow.
Da bist du fast so alt wie ich.
Da haben wir nur fast. Ne? Also ich glaube, was wir jetzt noch nicht absehen können und das treibt mich tatsächlich schon mit Sorge ein Stück weit um, ist, wenn wir die neuen Geschäftsmodelle sehen, die sich jetzt eben gerade im Moment rasant entwickeln mit unglaublichen Mengenentwicklungen, die dahinter stehen, dann glaube ich, ist im Moment noch nicht richtig absehbar, welche Handelsbereiche davon eigentlich wie stark betroffen sind. Und das wirkt sich natürlich am Ende auch auf die Frage Omnichannel ein Stück weit aus, ja, und wie Unternehmen dann damit umgehen. Denn jetzt sind wir angefangen bei Fashion. Na, das hat jetzt schon mal zu einer deutlichen Marktveränderung auch in der gesamten Fashion-Branche geführt, inklusive vor allen Dingen Stationärhandel eben auch, aber auch Onlinehandel. Wenn man Esprit anschaut, ist nur so ein Beispiel eben auch. Ne, auch die sind da sehr stark betroffen. Jetzt ging das weiter über diesen ganzen Bereich der Non-Food-Artikel, also sprich Home und Deko, Elektronikprodukte und alles, was irgendwie so nice to have ist. Da merkt man jetzt auf einmal, kommen Unternehmen unter Druck, die eigentlich jahrelang gutes Geschäft gemacht haben. Also sprich die 1-Euro-Shops und die, ich sag mal, alle Anbieter, die irgendwo sich in diesem Non-Food-Bereich bewegt haben, wo der Druck jetzt größer wird. Und wenn sich jetzt die logistischen Modelle dieser Anbieter noch verändern und die jetzt anfangen, mit Verkäufern und Sellern in den jeweiligen Ländern zusammenzuarbeiten, die schon eine bestehende Logistik haben, dann kommen plötzlich ganz andere Geschäfte in Not. Nämlich dann sind die in der Lage, Fitnessgeräte, Fahrräder, Möbel und ich weiß nicht was lokal zuzustellen. Das heißt, da kommt dann noch mehr Druck auf Branchen, die eigentlich im Moment noch nicht so im Fokus gewesen sind. Und dann denkt man natürlich weiter, das vielleicht nicht in 5 Jahren. Wenn sie denn mal anfangen, ein gutes Business zu machen im Bereich Food, vielleicht können die das auch. Wir wissen es nicht. Ja, und das ist ja auch eine Branche, die ich sag mal so relativ konstant Umsätze einfährt, immer mit leichten Steigerungen, wo aber trotzdem wenig Bewegung insgesamt drin ist. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich für den Großhandel. Da können wir quasi die Copycat machen zum Einzelhandel, denn das ist ja auch nur eine Frage der Zeit, wann diese teilweise ja wirklich sehr gestandenen Großhandelsgeschäfte eben auch unter Druck geraten. Ja. Wie gesagt, die Auswirkungen sind meines Erachtens noch extrem unklar und die werden das Thema Omnichannel und Struktur der Logistik, glaube ich, noch sehr stark verändern.
Also mit anderen Worten, die Notwendigkeit, dass da ein neues Buch endlich rauskommt, ist größer denn je. Und wir freuen uns auch noch auf die 4. und 5. Auflage dann irgendwann, hoffentlich. Jungs,
schauen wir mal.
Jungs, ich schaue auf die Uhr und ich hoffe, es ist uns gelungen, dieses sehr, sehr komplexe Thema, dieses sehr, sehr, sehr dicke Brett innerhalb einer Stunde so tief wie möglich zu präsentieren, ohne dass jemand hier eingeschlafen ist und langweilig geworden ist. Sehr lebhafte Diskussion. Könnte man definitiv noch stundenlang weiterführen, aber ich glaube, wir machen hier erstmal einen Cut. Das Thema können wir definitiv nochmal wieder auf die Agenda nehmen, aber an dieser Stelle schon mal danke an Christoph. Natürlich für deinen extra Beitrag heute. Danke Erik und Knut und Frank für eure Fragen und die tolle Diskussion. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal, Jungs.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. Danke. Tschüss.
Ja, ciao. Vielen Dank, Jungs. War klasse.